She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu She Happens. Wir hoffen sehr, ihr genießt die Adventszeit und habt auch das geballte Wintersportwochenende gut überstanden. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet sind heute zum einen aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo.
Und zum anderen aus dem hohen Norden. Es ist wirklich komisch, dass ihr nicht am selben Ort seid. Julian Schmid.
Hallo, servus.
Ihr müsst es natürlich gleich zu Beginn mal aufklären.
Ja, das ist,
warum seid ihr nicht zusammen noch in Norwegen?
Wir haben uns verstritten.
Die Magen finden sie nicht mehr.
Nach dem Zielsprint ist die Freundschaft beendet jetzt.
Einfachste Erklärung.
Ich brauche einen anderen Trainingsplan. Mehr Gymnastik, längerer Ausfallschritt.
Nee, es war eigentlich ursprünglich geplant, dass wir nach Lillehammer noch nach Trondheim zum Springen fahren. Aber da geht die Chance jetzt anscheinend noch nicht. Und deswegen waren die Optionen entweder heimfahren oder noch in Lillehammer bleiben. Und dann habe ich mich für heimfahren entschieden, weil bei mir waren die zwei Wochen doch hart, so komplett von 0 auf 100. Also ohne Training im Weltcup zum Start. Das war dann doch anstrengender wie gedacht. Deswegen brauche ich einfach ein paar Tage gute Oberstdorfer Luft, dass ich wieder fit bin nächste Woche.
Aber sind alle, also ist die Mehrheit vom Team heimgefahren oder sind die meisten oben geblieben?
Nur ich bin heimgefahren. Ich springe dieses Jahr so gut, ich muss nicht mehr trainieren.
Ja.
Er kommt überspringen dieses Jahr, sagt er seit Deutschen. Nachdem er Massenstart jetzt gewinnt, muss man sich echt Sorgen machen.
Aber der kann ja jetzt wieder abgeschafft werden, habe ich gehört.
Ja, besser wär's.
Aber dann lass uns doch mal aufs Wochenende schauen. Vielleicht angefangen mit dem Samstag. Finzi, was war denn am Samstag auf der Schanze los?
Ja, da ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Es hat angefangen zum Schneien und dann war die Spur, am Vortag war die Spur sehr, sehr schnell und eisig. Und dann war die Spur nicht mehr so schnell und hat so ein bisschen gestockt. War nicht mehr so richtig geflutscht. Und dann, habe ich das einfach falsch eingeschätzt und war dann ein bisschen zu weit vorne beim Absprung und ja, hab den dann ziemlich versaut. Wir hatten an dem Tag keinen Probedurchgang, deswegen habe ich das eben ein bisschen versaut, aber eigentlich hätte man es wissen können.
Und Juli, bei dir lief es ein bisschen besser. Du bist auf 93 Meter gesprungen und dann als Siebter ins Rennen gegangen.
Ja, nee, also bei mir war es, ich hatte einen guten Sprung halt gleich am Samstag. Die Ausgangsposition war dann eigentlich gleich auch top und ich war ja dann das ganze Rennen eigentlich gut positioniert und mit dem Lampard Johannes hat man da echt einen guten Kompagnon immer auf der Loipe. Da wird man sich sehr schnell einig. Und ja, dann war der Samstag für mich natürlich schon mal tipptopp, obwohl er schon sehr, sehr zäh war, der Österreicher.
Aber was ich mir am Samstag gedacht habe, ich habe es mir so zu Hause von der Couch angeschaut und eigentlich hast ja hauptsächlich du das Tempo gemacht auf der Loipe. Ärgert man sich da ein bisschen, wenn von dem anderen nicht so viel kommt oder ist das für dich kein Problem?
Nee, ich glaube für uns an sich war es, für mich war es jetzt kein Problem. Wir haben uns davor schon ein bisschen abgesprochen, also er ist auf jeden Fall schon auch ab und zu vorgegangen. Also das war echt tipptopp, wir waren uns eigentlich schon einig, dass wir ein hohes Tempo eigentlich laufen. Und ich habe auch probiert, wenn ich vorne war, dass ich jetzt nicht so schnell laufe, dass ich mir extrem weh tue, weil ich auch schon darauf vertraut habe, eben auf meine Sprintstärke am Schluss. Aber er war an dem Tag auch extrem blitzig noch am Ende. Also es war schon ein harter Kampf. Aber das ist ja gerade so der Ausgang.
Und Fritzi, wie bist du am Samstag dann noch an das Rennen rangegangen?
Ich habe es ein bisschen langsamer angehen lassen. Ich habe versucht, die Ausgangsposition war natürlich nicht so gut und dann habe ich versucht, am Anfang noch den Rückstand zu der Gruppe vor mir, das war Graberg auf Tibro, also Graberg auf jeden Fall, das waren 10 Sekunden, habe ich versucht in der ersten Runde mal schauen, wie nah ich rankomme, aber da hat sich dann nicht so viel getan, weil die die hatten an dem Tag auch einen Bombenski dran, also eben die Norweger. Und ja, dann war da die Gruppe einfach ja entfernt und habe schon gewusst, dass ich das nicht mehr schaffe. Dann war bei mir auch ein bisschen die Luft raus und dann habe ich auch einfach bin ich das Rennen zu Ende gelaufen, sagen wir es mal so.
Was ich mir noch aufgeschrieben habe, du hast ja am Samstag zum ersten Mal das gelbe Trikot getragen. Und das ist ja so ein Thema, über das man in den letzten Jahren irgendwie häufiger Sportarten übergreifend gesprochen hat. So für manche ist es eine Last, andere beflügelt es eher. Und Juli, du hast ja vor 2 Jahren, war es glaube ich, auch zum ersten Mal das gelbe Trikot getragen. Wie ist das oder wie war das für euch?
Also jetzt rein vom Ergebnis her war es wohl eine sehr schwere Last.
Jetzt mal unabhängig vom Ergebnis.
Nee, also es ist einfach was Besonderes. Es ist cool im gelben Trikot zum Starten, aber ich denke, das ist schon einfach mal das erreicht zu haben, da Gesamtbergkapführender zu sein bei uns, das ist schon was ganz Besonderes. Das bekommt einen Ehrenplatz und das ist so ein Bucketlist-Punkt, den man abhaken kann. Also das war schon so ein Ziel, vielleicht auch das mal eben zum Tragen. Und aber jetzt, dass ich jetzt verloren habe, fand ich jetzt nicht schlimm. Also, und jetzt auch das dann zum Tragen war jetzt auch nicht so krass besonders dann für mich. Aber es war schon, also so, als man es mir überreicht hat, ein Kusamo, das war schon sehr, sehr cool, weil das schon ein Traum von jedem Athleten ist. Und das gehört sicher, ja, wenn man hat ja so seine Ziele, Weltcup-Sieg, vielleicht, oder erstmal Weltcup-Podest oder sowas. Und dann, da gehört sicher das gelbe Trikot dann irgendwo auch dazu und da war ich ja in den letzten Jahren, ich war zwar schon oft weit vorne im Gesamtweltcup, aber da war ich dann doch immer nicht so nah dran. Deswegen hat mich das schon sehr, sehr gefreut.
Luli, wie war es bei dir?
Ja, ähnlich. Also ich habe es ja dann auch, oder die Chance war ja eben am größten bei mir, bei diesem Fünfer in Ruka da vor 2 Jahren. Und wenn man da dann mal die Möglichkeit hat, ist natürlich was Besonderes, aber ich glaube, schlussendlich macht man dann trotzdem jetzt nicht viel anderes. Man macht einfach einen normalen Wettkampf. Probiert es natürlich so lange wie möglich zum Halten. Aber schlussendlich, ja, groß anders irgendwie rangehen oder so. Oder ein richtig anderes Gefühl ist natürlich nicht. Aber wenn man natürlich runterschaut und sieht, ist man natürlich schon ein bisschen stolz drauf. Und ich denke natürlich, dass es was ist, wie was auf so einer Bucketlist eben draufsteht. Das stimmt, denke ich, auf jeden Fall. Da erfüllt man sich dann, glaube ich, schon ein bisschen einen kleinen Traum, würde ich sagen.
Darf man das eigentlich behalten?
Ja, aber es ist auch unterschiedlich. Also es ist ja Veranstalter für Veranstalter ein bisschen unterschiedlich. An manchen Wochenenden, Weltcup-Wochenenden, da bekommen wir wirklich für jeden Tag, also für den Trainingstag bekommt man eine Nummer beim Springen. Dann kriegt man am nächsten Tag für Wettkampftag eine Nummer beim Springen und beim Laufen und für jedes Mal und das wir dann behalten. Also es kann schon sein, dass man da mit 5, 6 Nummern heimgeht von so einem Wochenende, die man alle behalten darf. Und an manchen Orten, so wie jetzt, wird dann die Nummer auch wieder eingesammelt, wenn die gleiche dann wieder ausgeteilt wird. Oftmals ist dann der Sponsor unterschiedlich, der drauf ist, deswegen gibt es dann eine neue Nummer, aber im Normalfall 2, 3 Nummern bekommt man mit heim vom Wochenende. In dem Fall habe ich jetzt 2 gelbe Trikots bekommen. Und eins zur Show, das mir so umgehängt wurde in Kusamo halt.
Was macht ihr mit denen?
Das war auch so am Anfang von der Weltcup-Karriere, sage ich jetzt mal, da war das irgendwie schon noch cool, da hat man so richtig drauf aufpasst, auf die Nummern und sie alle daheim dann irgendwie gesammelt. Und da war das echt was ganz Besonderes, aber jetzt kann man sich sehr denken, wie viele Nummern ich mittlerweile habe, wenn man, ich weiß nicht, wie viele Weltcup-Starts, glaube fast 160 Weltcup-Starts, dann mindestens mal 2 Nummern. Also kann man sich ja denken, dass es dann jetzt doch nichts mehr so ganz Besonderes ist. Aber klar, das gelbe Trikot, das ist natürlich was anderes. Da habe ich jetzt 2 Stück und auf die wird natürlich ganz besonders aufpasst. Aber
ich stehe über das Bett.
Hängst bei dir dann über dem Bett?
Nee, ja.
Hast du es überhaupt aufgehangen?
Ich glaube, über meinen Stuhl oder Bürostuhl, glaube ich, oder so hängt das.
Ja. Bei mir liegt es ja noch in der Tasche. Hab's noch nicht geschafft, die Tasche auszupacken.
Wie besonders war es denn für euch am Sonntag, gemeinsam auf die Zielgerade zu kommen?
Ja, ich habe eigentlich gar nicht ganz so viel mitgekriegt vom Finzi auf der Zielgeraden, muss ich eigentlich sagen. Ich habe es dann nur im Ziel, quasi kurz vorm Ziel mal rechts rüber geschaut und dann war quasi nur noch einer da und das war, der Finzi war dann natürlich schon sehr cool, auch für so, ich glaube, das komplette Rennverlauf und so war richtig Werbung, glaube ich, für unseren Sport, geil zum Anschauen, einfach ein richtig enges Finish. Eben in Österreich hat es, glaube ich, nur dreht, das haben, glaube ich, die wenigsten
ich habe es gesehen, da wollte ich auch noch nachfragen.
Der Lampard hat oben nur eingefädelt, deshalb waren wir nur noch zu dritt und ich denke, es war, glaube ich, zum Zuschauen auf jeden Fall wieder mal so die Rückmeldungen, was sie gekriegt haben, sehr spannendes oder aufregendes Rennen, aber so richtig viel vom Finzi habe ich eigentlich jetzt auf der Zielgeraden eigentlich wirklich nicht gesehen. Er war nur leider 20 Zentimeter vor mir.
Es ist halt, so eine Frage kriegt man dann schon oft gestellt, aber in den 5 Sekunden, da hat man wirklich die Gedanken irgendwo, aber nicht, wir sind jetzt gerade hier 2 Zimmerkollegen, die gegeneinander sprinten. Also das geht dann alles so schnell, da muss man sich auf andere Sachen konzentrieren. Das realisiert man dann wahrscheinlich erst eher im Ziel oder wahrscheinlich ist es so, für uns ist jetzt eigentlich ist schon was extrem Krasses, so 2 Kumpels, die ja um den Weltcup-Sieg sprinten, aber so für uns ist das jetzt gefühlt noch gar nicht so krass. Das kommt wahrscheinlich so in ein paar Jahren mal, denkt man mal zurück und dann ist es wahrscheinlich ganz cool oder halt dann ist noch krasser. Aber jetzt, wenn man da so in der Situation drinsteckt, dann ja, ist es einfach irgendwie, nimmt man das gar nicht so extrem wahr.
Juli, wie geht's dir damit?
Ja, genau. Also man nimmt es einfach wirklich nicht so wahr und also in dem Rennen geht es ja dann einfach nur, man will, wenn man auf die Zielgerade kommt, will man dann schon gewinnen. Ich glaube, da schaltet man dann ein bisschen den Kopf einfach aus. Also man kriegt einfach nicht viel mit vom anderen. Und da geht es einfach nur darum, dass man als Erster so gut wie es geht über die Ziellinie rüberkommt. Ja.
Jetzt standest du ja in diesem Winter im 5. Rennen schon zum 4. Mal auf dem Podest.
Ja, richtig.
Hast du dich selber damit überrascht oder hast du im Vorfeld der Saison schon gemerkt, dass du in einer guten Form bist?
Nee, ich habe mich schon selber damit überrascht. Also meine Sprungform war eigentlich wirklich den kompletten Sommer sehr bescheiden. Eher sehr schlecht, würde ich schon fast sagen. Zum Sauber Grand Prix warst du mal wieder ganz gut. Danach war es aber auch eher wieder zäh. Und ich bin ja auch erst so richtig bei den letzten Lehrgängen so gefühlt zum Springen gekommen. Und war mir dann nicht ganz 100% sicher, wo ich stehe. Aber hatte dann in Kusamo, waren wir einen Tag früher oben zum Beispiel und hatte da dann gleich mal ein ganz gutes Gefühl auf der Schanze. Und das war dann für mich irgendwie so ein gutes Gefühl oder halt so ein kleiner Kickstart einfach. Und das ist natürlich dann bei den ersten Rennen oder halt mit dem Compact in dem Fall, was wir hatten am Freitag in Kusamo gleich so reinläuft, dass die Abstände natürlich auch so klein sind. Das war natürlich dann schon mal sehr cool und da haben wir natürlich dann auch ein bisschen selber überrascht und dass die Sprünge jetzt auch in Lillehammer jetzt weiter so konstant eigentlich kommen sind, dass ich nie groß eigentlich aus den Top 10 oder so rausfalle und dass die Abstände da vorne relativ überschaubar sind. Da habe ich mich schon sehr, sehr überrascht. Also das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, sage ich mal vor Kusamo, dass das so gut läuft.
Aber wenn du sagst, du hattest im Sommer noch nicht das beste Gefühl auf der Schanze, springt man sich dann in so eine Form rein oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es war wirklich grottenschlecht steinweise mein Springen. Also es war jenseits von gut und böse eine Zeit lang mal und es war dann einfach eine Einheit mal in Oberstdorf, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas ist jetzt anders. Es war so, also die erste Einheit auch so auf Eis zum Beispiel, so anderes Fahrgefühl. Es wird irgendwie kälter, die Luft verändert sich dann doch ein bisschen im Gegenteil zum Sommer. Ich bei 30 Grad Skispringen ist halt einfach nicht das, was wir eigentlich machen im Winter. Und dann war auf einmal wieder ein bisschen mehr Gefühl da und dann merkt sich eigentlich der Körper, das finde ich schon, wie ein guter Sprung sich anfühlt oder was es nur braucht, dass ein guter Sprung kommt. Und eben das hat sich dann bei mir aber echt innerhalb von so 3-4 Wochen eigentlich so extrem was aufbaut, was mir dann auch eigentlich auch selber überrascht hat. Ich zum Beispiel bei einer Deutschen Meisterschaft im Oktober war es jetzt auch noch nicht, also ganz wild. Und habe eigentlich nicht so gewusst, wie das jetzt nur anstellen konnte, aber ich konnte dann nicht so ruhig wie möglich bleiben oder irgendwie hat es dann doch funktioniert. Wie es da jetzt gegangen ist, im Nachhinein, keine Ahnung, ist mir ja auch scheißegal. Hauptsache ich spring gut und lauf schnell. Also was da jetzt genau der Grund ist, das werden wir, glaube ich, nicht so schnell erfahren, oder das weiß ich auch nicht, aber ist vielleicht auch besser so.
Ja, aber ich muss sagen, ich finde das spannend, weil alle rätseln jetzt gerade, auch nach dem letzten Wochenende irgendwie darüber, was haben die Kombiniere anders gemacht, warum können sie auf einmal alle so viel gefühlt, so viel besser springen als die letzten Jahre. Obwohl ja, Finzi, du hast ja letzte Woche auch schon gesagt, das ist ja eigentlich, jetzt nachdem Heinz Gutin nicht mal Sprungtrainer ist, ist ja eigentlich nur eine Fortführung seiner Arbeit oder der Entwicklung, die ihr die letzten Jahre schon angenommen habt.
Ja, also was ich vielleicht so als Punkt so, wir hatten schon einen David Mach zum Beispiel, der den ganzen Sommer extrem gut gesprungen ist, immer dabei. Ich glaube, der hat schon so ein bisschen den Rest der Mannschaft schon ziemlich mitgezogen. Also der hat das Skisprungniveau im Sommer schon auf dem ziemlich hoch gehalten. Deshalb habe ich auch, also der Finzi zum Beispiel ist im Sommer auch noch nie so gut gesprungen, oder ich war erstaunt stellenweise.
Eigentlich mache ich so, wie es der Juli gemacht hat.
Eigentlich ist er eher auf meinem Level unterwegs dann im Sommer. Nee, aber eben das Niveau war dann schon stellenweise so hoch. Und dann war dann natürlich da ein Richie dabei oder ein Marlo dabei, dann Terence und auch der Finzi, wo dann sich eigentlich ziemlich, also finde ich, im Sommer halt schon auf dem hohen Niveau gehalten haben. Und das dann eigentlich gut so in der Masse eigentlich übertragen konnten. Klar, beim einen oder anderen hat sich jetzt vielleicht im Winter noch nicht auszahlt, aber das ist so ein bisschen mein Punkt, glaube ich, wo ich sagen würde, das ist schon ein bisschen ausschlaggebend für das, dass es jetzt quasi schon für die ersten zwei Wettkämpfe relativ gut läuft.
Ja, vor allem auch, wie du sagst, der David war schon auf einem krassen Niveau unterwegs. Da hat man halt so eine Benchmark und das ist schon immer wichtig, da wird die ganze Mannschaft hochgezogen. Im Prinzip so, wie es bei dir eigentlich die Saison davor war, wo du wirklich unglaublich im Sommer gesprungen bist. Da weiß man einfach, wo die Latte liegt und wie weit man weg ist. Natürlich kann man sich daran jetzt nicht orientieren oder sich da jetzt direkt einen Sprung abschauen, aber man hat einfach so ein Gefühl, okay, es fehlen jetzt noch zwei Luken oder 10 Meter. Also man kann sich selber ein bisschen besser einordnen und weiß, okay, also ich muss definitiv jetzt noch weiterarbeiten, ich muss nur mehr weiter Gas geben, dass ich da konkurrenzfähig bin.
Ich habe ja heute noch eine Insta-Story gemacht und aufgerufen, ob es noch ein paar Fragen gibt. Und es kamen echt einige rein. Und eine, die ich auch sehr spannend fand, ist die Frage, ob sich eure Saisonziele nach den ersten beiden Weltcup-Wochenenden verändert haben.
Nee, also bei mir ist auf jeden Fall nicht direkt. Ich habe nach wie vor, also bei mir ist das Vierer-Team eigentlich so, das mit dem Trondheim. Ich glaube, da sind die Chancen auf jeden Fall eben, dass man da mal noch Gold gewinnen kann mit unserem Team, glaube ich, finde ich, am höchsten, relativ hoch. Und durch das, dass ich denke, dass die Formate ja irgendwann angepasst werden an die Olympischen, dann glaube ich, also das ist so ein bisschen mein Fernziel. Ne? Schlussendlich dann so einen richtigen Tag bei einer WM planen, da, das finde ich in Trondheim ein bisschen schwierig. Also wir kennen die Chance, wir kennen, wie die Bedingungen da mal spielen können. Also da rufen wir jetzt kein weiteres Ziel aus oder auch jetzt nichts anderes im Weltcup oder Gesamtweltcup. Man steht ja einfach bei jedem Rennen am Start und will ja eigentlich sein Bestes geben. Und wenn man dann mal, was weiß ich, gewinnt, Zweiter, Dritter oder mal 18. wird, dann ändert es ja auch nichts dran, ob man sich heute mehr oder weniger angestrengt hat. Sondern bei den Weltcups steht man am Start und will natürlich so weit vorne, wie es geht, einfach landen. Und das war vor der Saison das Ziel und das ist auch immer noch das Ziel.
Ja, ich glaube, bei mir ist es ziemlich ähnlich. Also ich mache ja auch nie irgendwie so, wenn man mich fragt, was nimmst du dir vor? Ich sage nie irgendwie, ja, ich will jetzt unter die Top 3 im Gesamtweltcup oder ich will bei dem und dem Rennen Platzierung XY machen, sondern ich weiß, dass wenn ich gut genug springe und normale Laufleistung bringen, dann reicht's für ganz oben. Und wenn ich da meine Technik umsetze, dann kommt irgendein Ergebnis raus. Und wenn ich dann quasi in Topform bin, dann will ich halt um Sieg mitkämpfen, aber man kann es nicht beeinflussen, wie gut die anderen dann drauf sind und alles andere. Aber wie der Juli schon sagt, das Viererteam, das steht bei mir schon auch ganz oben auf der Liste, weil das könnte das historisch letzte Viererteam werden und eine Goldmedaille bei der WM fehlt mir noch. Und ja, ich glaube, wir haben schon ein gutes Team dieses Jahr zusammen. Und ja, ich war schon oft nah dran bei der WM im Viererteam, dass es dann Gold wird, aber dann ist doch jedes Mal Silber geworden. Und deswegen wäre das schon, wenn ich das noch schaffe, dann habe ich eigentlich alle Ziele von meiner Bucketlist abgehakt, dann kann ich aufhören. Aber
das Best Jumper Trikot fehlt noch.
Best Jumper Trikot, nee, das blaue Trikot passt nicht für mich. Blaues Trikot geht nicht. Geht nur rotes Trikot, weil das ist ja, also kann ich gegenüber meiner Bayern-Fan-Leidenschaft, kann ich das nicht bringen.
Wer hat denn das rote gerade, Juli? Das hast du, oder?
Nee, ich hab's jetzt verloren.
An wen musstest du es abgeben?
Das haben die, ich glaube, Graberg oder Oftebö müssten es, glaube ich, haben. Ja.
Juli ist zu gut gesprungen dafür.
Ja, zu gut gesprungen. Schade. Naja, das ist nicht wichtig.
Aber wie ist denn die Schanze in Trondheim so?
Also wir waren jetzt ja eben im Sommer nochmal da, oder letztes Jahr Weltcup-Finale waren wir schon da, haben es da schon mal ausprobiert und die Kleine ist mir da so nicht so richtig zurechtkommen, oder bin ich jetzt noch nicht so richtig gut zurecht drauf gekommen. Die Große fand ich schon ganz gut, dann waren wir jetzt im Sommer nochmal da, war natürlich auch Keramik und Sommer ist Sommer, aber ich glaube, wir haben uns da schon mal ganz, ganz gut drauf eingeschossen, wollten eben jetzt eigentlich nochmal hochfahren zum Trainieren. Das geht sich jetzt in dem Fall nicht aus. Ich glaube, wir planen es jetzt dann im Januar eben nochmal einfach hochzufahren, mal zum Schauen, wie es dann auch wirklich im Winter ist. Aber an sich an den Anlagen, die sehen top aus. Also da fehlt es an nichts. Das ist echt, sind echt richtig coole Anlagen geworden. Auch eben mit dem Langlaufstall direkt eben dran. Deshalb glaube ich, dass das auf jeden Fall schon eine coole WM wird. Aber ich denke, dass die Schanze auch sehr, also die Schanze ist auf jeden Fall sehr windanfällig. Also ich bin mal gespannt, wie sich das dann eben verhält. Aber das kann man dann an der WM eh nicht weiter abpassen.
Ja, die sind da jetzt nicht irgendwie, also ich glaube jetzt direkt aus die Schanze schieben, so als Ausrede, dass die jetzt irgendwie ganz speziellen Charakter haben. Das sind moderne Schanzen. Wir haben beide auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube, die sind jetzt beide jetzt nicht so extrem speziell, dass man da was Außergewöhnliches dafür können muss. Also ich glaube, dass das einfach zwei coole Schanzen sind. Ich denke, jeder, wo da am Start steht, kennt sie, weil da wird jeder davor schon einige Male drauf trainiert haben. Und dann, wie der Juli sagt, dann kann es in dem Kessel da sein, dass es dann doch mal sehr windig wird, aber das kann man sowieso nicht beeinflussen. Und ja, das wird auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ist jetzt nicht so wie, ja, man hat so seine Hassschanzen, sag ich jetzt mal. Bei mir war das früher immer in Genève. Da bin ich hingefahren und habe mir einfach extrem schwer getan. Und ja, das glaube ich nicht, dass es für jemand so sein wird, dass einem die Schanzen dann gar nicht liegen. Also die sind schon sehr, sehr gut gemacht und modern. Und das wird auf jeden Fall was ziemlich Besonderes, glaube ich, da.
Jetzt bekommen wir hier spontan Besuch. Hallo?
Tag. Grüße euch. Viel zu spät heute. Es tut mir sehr leid. Es kam jetzt beruflich erst dazwischen. Darum will ich erstmal gar nicht stören. Ihr wart wahrscheinlich bei Trondheim gerade, wenn ich mir das richtig erschließe.
Ja, genau. Aber Finzi, wenn du sagst, du hast so eine, oder Schoenöff war so eine Hassschanze von dir. Juli, hast du auch eine?
Boah. Jaguns, aber das da hauen wir zum Glück nicht hin. Das ist eine ganz wilde Schanze. Aber die wird zum Glück nur im Sommer Grand Prix, im Sommer Grand Prix hat man die mal genutzt, also im Winter sind wir da nicht, da ist auch kein Weltcup. Das ist jetzt nicht so meine bevorzugte Schanze, sonst komme ich eigentlich auf fast jeder runter. Eigentlich auf jeder.
Ich schaue jetzt gerade mal noch die Fragen durch, die reingekommen sind. Finzi, hast du schon mit Dasse Ortes sprechen können?
Nee, ist sich leider noch nicht ausgegangen.
Noch keine Zeit für einen Kaffee.
Aber ich warte noch darauf, dass er vielleicht mal auf mich zukommt.
Ja, oder
ich stehe immer offen für Gespräche.
Oder er kommt hierher einfach.
Hm?
Oder er kommt hierher in den Podcast.
Das sprengt den Rahmen wahrscheinlich.
Das ist ihm zu öffentlich wahrscheinlich.
Es sollte ja ein Kaffee sein.
Du, wir können auch hier Kaffee trinken.
Einen virtuellen Kaffee. Wie zu Corona-Zeiten, wenn man Stammtisch gemacht hat.
Auch mit Kaffee ganz bestimmt.
Ja, genau.
Lukas Greiderer fragt.
Jetzt aber.
Jetzt aber.
War auch sehr überrascht, als ich die Frage gelesen habe. Wie macht ihr das nur?
Wie machen wir was?
Ja, wie alles. Macht ihr das nur? Die ganzen Podestplätze momentan.
Wie machen wir das nur?
Alles.
Das Wichtigste ist cool bleiben.
Nee, das weiß er eigentlich auch ganz gut. Der Lupi, der kennt das doch eigentlich ganz gut. Von dem habe ich auch ein paar lustige Sprünge im Kopf. Also, der so dran denkt, der bleibt eigentlich auch immer cool. Klingenthal, Nachti, Olympia.
Der kommt dann, wenn es wichtig wird, wieder in Form.
Ja.
Ja, bei den Österreichern wird es noch interessant, oder? Es hieß ja, es sind nur die Retteneggers und Johannes Lampert da gesetzt. Der Rest wird noch fighten.
Für den restlichen Weltcup, oder wie?
Nee, für die WM, glaube ich.
Ach so. Ja, gut, die WM ist ja jetzt nur nicht gerade nächste Woche, da geht ja noch.
So busy.
Da sind ja dann vielleicht nicht mehr viele Weltcups dazwischen, aber auf jeden Fall viele Wochen.
Aber zur Frage, wie macht ihr das nur Juli? Hat das vielleicht auch was, weil ich war ganz erstaunt und vielleicht bin ich doch nicht tief genug drin, es hat sich mir nicht komplett erschlossen. Hat vielleicht auch dein grandioser Doppelstockschub was damit zu tun.
Ja, der entlastet meine Beine extrem. Nee, in Ruka war es nur so, weil die Langläufer sind immer vor uns gelaufen und hatten klassisch Rennen und dann wird quasi direkt vor uns nochmal aufgefahren. Dann ist die Mittelspur halt immer extrem weich gewesen und ganz rechts, das war halt prügelhart und das war halt aber nur, hat halt zum Skaten nicht gereicht. Und ja, dann haben wir gedacht, dann muss ich halt schieben, hilft ja nichts. Und das war relativ effektiv, also war man nicht so schlecht. Ich war mal schnell.
Ich hab gedacht, jetzt kommt, Feuerwehr, wie hieß der? Feuerwehr-Schanzenlauf, ob der dich so richtig in Form gebracht hat.
Ja, warst du da dabei? Das hätte ich jetzt wiederum nicht gewusst. Schande über mein Haupt.
Ja. Doch, mein Bruder hat das mit organisiert, diesen Schanzenlauf auf quasi mit Feuerwehrausrüstung und Atemschutz hier Gerät auf dem Rücken, sind der Wendel und ich die Skiflugschanze hochgestapft. Das war wohl eine gute Vorbereitung. Also mache ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder.
Was für eine Zeit?
Oh, ich glaube 11 Minuten irgendwas, okay. Glaube ich.
Die Gewinner sind auch immer irgendwo da ungefähr, oder? Glaube ich.
Nee, die Gewinner waren, glaube ich, 10. Irgendwas. Ich glaube, die waren echt schnell. Die Schenkbrüder vom Oberjoch.
Aha.
Ja.
Wie tot warst du danach oder ging's?
Es ging, aber es ist ja ziemlich anstrengend gewesen. Also die sind relativ schwer, die Klamotten. Wir hatten ja dann quasi das komplette Atemschutzzeug an, also mit Helm. Das hab schon ordentlich geschwitzt. Also es war nicht ohne, es sieht halt so 20, 25 Kilo ungefähr. Also sind schon ein paar Stufen da hoch.
Jetzt ist natürlich die Frage, ob es da nachträglich, wenn das hier veröffentlicht wird, Beschwerden von anderen Feuerwehren gibt, wenn jetzt hier rauskommt, dass die Freiwillige Feuerwehr Oberstdorf da zwei Leistungssportler eingeschleust hat.
Nee, wir wurden extern gewertet. Also
okay.
Keine Angst, keine Angst.
Aber die Doppelstockfrage von dir, Moritz, ist ein guter Call, weil ich habe mich am Sonntag schon gefragt, also die Doppelstockspuren waren ja da, weil davor ja zwei Skiathlon-Rennen waren. Es gab ja ein paar, die sind eben außerhalb der Spuren gelaufen und es gab ein paar, wie ihr zum Beispiel, die in die Spur rein sind. Aber das hatte jetzt, also das durfte jeder machen, wie er wollte, oder?
Es kommt drauf an, es waren teilweise waren die Doppelstockspuren abgesperrt mit so V-Boards. Also war markiert, wenn man nicht rein darf in die Spur und dann Aber kurz vorm Anstieg, vorm Ende des Anstiegs, bevor es dann in die Abfahrt geht, geht es ja um so eine Kurve rum und da wäre es halt sehr eng worden, wenn das nicht abgesperrt gewesen wäre. Oder wenn es abgesperrt gewesen wäre. Deswegen konnte man da dann die Spuren nutzen und ja, es war einfach deutlich kürzer, wenn man da durchgelaufen ist. Und deswegen hat man das dann eigentlich schon genutzt. Also es war eigentlich ganz klar für mich, dass man das nutzt. Vor allem, wir laufen ja uns auch warm auf der Strecke. Also fast immer haben wir die Möglichkeit, die Strecke beim Warmlaufen schon mal abzulaufen. Und da überlegt man sich auch genauso Sachen. Okay, da testet man, jetzt ganz links ist vielleicht hart, dann in der Mitte ist weich oder rechts ist weich. Also genau das, wie es der Julia und Ruka gemacht hat. Man läuft sich warm und testet aus, wo ist die beste Spur. Also so ähnlich wie beim Skialpin. Man überlegt sich dann, geht es vorher durch, was für eine Linie wählt man.
Aber Stichwort Spur in Kombination mit der Idee, ihr sollt schief liegen, wäre das nicht der Moment, um die nordische Kombination, um die beiden besten nordischen Disziplinen zu vereinen? Schief liegen und 50 Kilometer klassisch. Das wäre ein spektakuläres Event.
Es steht schon überall, es stand schon ein Kommentar irgendwie unter diesem Post, wo wir Doppelstock schieben, dass man das Schiefliegen eben machen soll und diesen Birken, weiß nicht genau, wie dieser Lauf hier heißt, ja, aber halt Birkebeiner, dass man das quasi verbindet. Also wäre relativ amüsant, aber ich glaube, da müssten unsere Ärmchen ganz schön brennen, vermutlich. Wir sind nicht auf Langstrecke gepolt.
Ich glaub, also anschaulich wäre es wirklich nicht der Laufwettkampf.
Aber ich sehe es gerade, auch dazu kam eine Frage. Was würdet ihr davon halten, wenn der Lauf auch mal in der klassischen Technik wäre?
Gar nichts.
Läufst du so wenig klassisch? Nicht mal im Sommer?
Im Sommer laufe ich relativ viel klassisch, aber auf Skidala muss man sich das vorstellen, da ist es ja idiotensicher. Da muss man nicht so viel können. Und wir nutzen das eigentlich nur, um unsere Oberschenkel zu entlasten. Vor allem, wenn man vormittags irgendwie Krafttraining gemacht hat, Kniebeugen, dann geht man nachmittags halt ganz entspannt klassisch, aber da 80% davon schiebt man eigentlich und versucht einfach seine Beine zu entlasten. Aber im Winter wäre das absolut nichts für mich. Bei mir war es ja auch so, ich habe ja nicht mit Langlaufen angefangen, deswegen beherrsche ich die Technik auch 0,0 und ich kann nur skaten. Und ja, es gibt schon bei uns im Team schon mehrere, die erst mit Langlaufen angefangen haben, die können das vielleicht ein bisschen besser.
Wäre es für dich was, Juli?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich glaube, das wird echt elend ausschauen. Da wäre der Wendel vielleicht ein Vorteil ein bisschen, dem ist das ja quasi in die Wiege gelegt.
Aber es wäre sicher spannend, da gäbe es bestimmt mal ein paar unterschiedliche Ergebnisse, weil es gibt ja bestimmt einige, die klassisch laufen, doch drauf haben.
Ich könnte mir vorstellen, dass da die Skandinavier nicht gerade im Nachteil wären. Also lass uns lieber so, wie es jetzt ist.
Aber weil du es gerade ansprichst, Juli, der Wendel, dem ist die Wiege gelegt, kann man vielleicht dazu sagen, Wendels Vater ist ein bisschen der Langlaufguru für die Kleinen in Oberstdorf. Generell aber interessant, ich dachte mir auch jetzt am Wochenende wieder, Wendel Tannheimer, der hat schon auch nochmal sprichwörtlich einen Sprung gemacht, oder?
Ja.
Ja, der hat richtig einen Sprung gemacht. Wir setzen ihm immer wieder kleine Challenges am Wochenende. Mhm.
Was zum Beispiel? Wir überlegen uns immer was er hätte von uns einen Preis bekommen, wenn er 140 Meter gesprungen wäre. Wir haben ihn so ein bisschen angestachelt die ganze Zeit. 140, aber hat er ja Gott sei Dank nicht geschafft, deswegen mussten wir jetzt nicht zahlen.
Gesprungen ist er 137,5, was wäre der Preis gewesen?
Ja, wir ziehen ihn immer so ein bisschen auf, weil er, glaube, von mehreren Leuten immer Druck kriegt, wieso er kein iPhone hat. Und der Juli hat gesagt, wenn er 140 springt, dann kriegt er ein iPhone. Dann habe ich gesagt, da beteilige ich mich natürlich. Aber wir sind im Aufwärmeraum gesessen und dann, also die Wahrscheinlichkeit, also der Wendel springt sehr, sehr gut, definitiv, aber auf der Schanze, auf Riebers Heimschanze, da ist normal der Anlauf so tief, dass es wirklich sehr unwahrscheinlich ist, dass man 140 springt. Aber als der Wendel dann gesprungen ist, wir sind zusammen im Aufwärmeraum gesessen, haben wir auf dem Monitor angesehen und als er in der Luft war, sind wir beide schon ganz schön nervös geworden.
Aber hat er dir ausgemacht, was für ein iPhone oder?
Nee.
Hätte es ja vielleicht auch eine günstige gebrauchte Variante irgendwo gegeben.
Der hätte schon was Gescheites gekriegt, wenn er.
Wenn er es wirklich geschafft hätte, dann hätte er sich gleich in Oslo am Flughafen eins aussuchen dürfen. Aber wir haben ja Glück gehabt.
Ja. Ja gut, sonst, ich meine, in einer florierenden, wirtschaftlich florierenden Sportart wie der Noko wäre das ja auch kein Thema gewesen sonst, gar.
Ja, genau.
Ich habe mir noch drei Lieblingsfragen aufgeschrieben. Nummer 1, Anzahl an Bier nach einem Sieg während der Saison.
Stopp, kommt die von dir oder von unseren HörerInnen?
Nee, keine Sorge, die kommen nicht von mir.
Ich glaube, ich habe nicht gewonnen.
Also in Ruka hat es ein Bier gegeben am Abend. Beim Essen zusammen. Und in Lillehammer hat zwei Bier getrunken oder drei. Also überschaubar. Aber das gehört dann auch dazu im Truck, dass man da dann anstoßt nach so einem Wochenende. Und ja, da war einfach da gehört ja einfach so viel dazu. Am Sonntag haben wir wieder brutal gutes Material gehabt. Und ja, da darf man dann die Techniker auch schon hochlegen lassen.
Anzahl an Bier bei einem Doppelsieg während der Saison? Juli?
War ja in dem Fall, also, da kann ich mir am 15 nur anschließen. Also in Kusamo war es eins beim Essen eben. Das hat der Chef ausgegeben für seinen ersten Sieg quasi als Trainer. Und ja, jetzt hat man den Doppelsiegel und war uns auch drei, ja, mit den Technikern. Eben, da erscheint man dann immer und ist dann immer ganz, ganz gute Stimmung. Meistens kommt ein bisschen lustige Musik im Truck. Sitzt dann ein bisschen zusammen mit den Technikern und das gehört einfach bei uns einfach dazu und das ist einfach mal eine coole Sache.
Die Antwort auf die Frage, wie viel Bier es nach einem Oberstdorfer Dreifachsieg dann gibt, muss wahrscheinlich leider geheim bleiben.
Ja, das wäre die nächste Frage gewesen.
Ja, an dem Tag gab es gar kein Bier, weil das war ja am Samstag. Also das geht dann sich nicht aus, dass man da dann schon anstößt. Das haben wir dann am Sonntag auf das gesamte Wochenende gemacht.
Aber gute Frage.
Waren das jetzt schon die drei Lieblingsfragen oder?
Das waren schon meine drei Lieblingsfragen, aber es gibt noch eine Menge mehr und ich finde, wir können schon noch ein paar beantworten. Zum Thema Anzüge, weil wir da ja auch letzte Woche drüber gesprochen haben, wie oft wechselt ihr denn eure Anzüge? Ich glaube, Finzi, du hattest gesagt, ihr Kombinierer habt jetzt mit der neuen Regelung 5 pro Saison.
Ja, ich glaube, das ist also je nachdem, wie oft, wir haben ja eigentlich nur eine gewisse Anzahl eben an Anzügen ja für die Perioden auch und das ist, glaube ich, dann so ein bisschen immer Gefühlssache, je nachdem, wie wohl man sich mit denen fühlt oder nicht. Nimmt man dann den oder den. Also jetzt bis Ramsau hat man, glaube ich, bei uns drei. Also kann man von den drei eigentlich in dem Fall auswählen. Und da kommt halt immer wieder einer zum Einsatz davon. Also das ist, glaube ich, einfach so, bis wo man sich halt am wohlsten fühlt, da kann man jetzt nicht so unbedingt pauschal sagen, wie viele da man da jetzt hat. Ich glaube, wenn man mit dem ersten vielleicht zufrieden war, nimmt man vielleicht nur einen, vielleicht nimmt man zwei. Vielleicht nimmt ein oder andere dann an jedem Wettkampf schon neun. Ich glaube, das ist so ein bisschen sehr individuell, würde ich sagen.
Ja, und so in den letzten Jahren war es schon öfters. Also da konnte man ja in der Theorie für jeden Sprung einen neuen Anzug nehmen, wenn man sich's leisten kann. Das ist ja auch eine finanzielle Sache, wie viele Anzüge man sich halt schneidern lässt. Das ist ja nicht umsonst. Und jetzt wurde es ja limitiert, aber bei uns war das jetzt nie so, dass das ausgeufert ist. Also das waren ja beim Skisprungbereich, wenn dann, sag mal, die erfolgreichen Athleten, da spielt es natürlich keine Rolle, der finanzielle Aspekt. Und da wurden halt dann zum Teil schon einfach, das hat dann auch ein bisschen überhand genommen, glaube ich, da wurden dann einfach so viele Anzüge, jedes Mal wieder einen neuen Anzug genommen, obwohl es das dann eigentlich gar nicht braucht. Also ich glaube, dass man nur einen Sprung mit einem Anzug macht, das macht eigentlich keinen Sinn. Das ist dann, glaube ich, eher so ein mentales für den Kopf, dass man weiß, okay, jetzt hat man einen frischen Anzug, jetzt hat man einen neuen Anzug. Das kann einem vielleicht wieder Auftrieb geben, wenn man jetzt nicht so gut in Form ist. Aber wie gesagt, jetzt ist es eh reglementiert und das ist eigentlich auch gut so, weil ich glaube, einen großen Nachteil hat man da jetzt deswegen nicht oder deswegen sind die Anzüge jetzt nicht viel schlechter.
Jetzt am Sonntag bei eurem Doppelsieg seid ihr beide vergleichbar gesprungen, kann man vielleicht sagen. Du findest sie in einem zweifarbigen Anzug, vorne weiß, hinten schwarz, glaube ich, und Juli, du in einem blauen Anzug. Wir wissen viel um diese Anzüge, ist Betriebsgeheimnis, aber könnt ihr trotzdem sagen, was jetzt zum Beispiel innerhalb eures Teams zwischen diesen beiden Anzügen der Unterschied ist?
Also die Stoffe sind halt einfach unterschiedlich. Jede Farbe hat so ein bisschen eigene Eigenschaften. Also das, was ich springe, ist halt, ich springe hinten. Das ist Anthrazit, das ist ein sehr weicher Stoff und ich bin ein sehr unbeweglicher Athlet. Heißt,
guter
Erfolg, mir leichter damit, in die Anfahrtshocke zu kommen. Und andere brauchen vielleicht ein bisschen härteren Stoff. Also das liegt an dem und natürlich der Style-Faktor, den darf man auch nicht vergessen. Man will ja nicht in pink-gelb springen, sondern man soll ja schon auch alles dann irgendwo zusammenpassen.
Ja, bei mir war es eigentlich so ein bisschen so mit diesem blauen Anzug, hat schon mal gut funktioniert. Habe ich dann wieder mir einen Anzug gemacht. Hat sich gut angefühlt, hat sich irgendwie vertraut angefühlt und fertig. Also die Farbe hat jetzt nicht so einen richtigen, so mittelhart würde ich sagen, aber es hat jetzt nicht so eine richtige Eigenschaft. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Klar, sie unterscheiden sich natürlich dann bei uns ein bisschen bei den Proportionen oder was man halt lieber hat, wo man halt mal lieber mehr Zug oder so zum Beispiel auf den Schultern hat, sowas in die Richtung. Aber sonst unterscheiden sie sich eigentlich jetzt nicht groß. Das ist halt einfach nur eine Gefühlssache. Also an sich könnte ich mit dem Anzug von Finzi, wenn der auf mich geschneidert wäre, mit diesen Farben ausspringen und der Finzi könnte mit meinem blauen ausspringen. Also das wäre nicht, oder mit der Farbe ausspringen, gedenkt, das wäre nicht das Problem oder ist auch nicht der riesige Faktor.
Da gibt es auch eine witzige Anekdote. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an die Farbe, die der Erik Frenzel immer gesprungen ist. Die Farbe hieß Ceris. Das ist so ein rosa, ja, eigentlich ist es schon so ein glänzendes Rosa. Und der Erik hat alles ausprobiert und dann, wenn es nicht mehr so gelaufen ist, dann ist er wieder zurück auf die Farbe. Und dann hat es wieder funktioniert. Also wenn man Erik Frenzel googelt, dann kommt da sicher gleich ein Bild von der Farbe. Und das hat ihm so ein gutes Gefühl gegeben und bis zum Schluss hat er da drauf zurückgegriffen, obwohl die Farbe schon lange nicht mehr produziert wurde. Irgendwo die letzten Reste hat man rauskratzt und der Erik hat nochmal einen Anzug bekommen in der Farbe. Und das hat, glaube ich, weiß nicht, ob es, also es hat wirklich, glaube ich, immer funktioniert. Hat ihn immer wieder stark gemacht.
Wie oft wechselt ihr so einen Anzug?
Ein Trainingsanzug zum Beispiel, mit dem kann man schon, finde ich, so 40 Sprünge machen, 50 im Winter. Also das ist jetzt für mich nicht das Problem. Also ich bin da nicht so, ja, so ein Fanat in der Hinsicht. Jetzt im Sommer ist was anders, da wird es auch durch die Spur mal richtig nass und so. Also da wird er dann schon mal ziemlich gebraucht. Oder man sieht dann auch, dass er eben sehr gebraucht ist. Aber jetzt im Winter, wenn wir zum Beispiel hier sind, in Lillehammer gerade, da hat es -2, -3 Grad, super schön. Der Anzug wird nicht nass, man schwitzt nicht rein. Also dem passiert da eigentlich nicht groß was. Und jetzt, wenn es dann um Trainingsanzug eben geht, da mache ich schon einige Sprünge auf den drauf. Natürlich dann schaut man schon, dass man, wenn man vielleicht im Winter dann zu den Wettkämpfen ist, dass man immer vielleicht ein bisschen besseres oder halt immer mit einem guten Material springt und nicht mehr mit ganz so im Lumpen. Aber schlussendlich finde ich da jetzt, wenn es ins Training geht, da jetzt nicht so zimperlich.
Und man muss halt da wirklich unterscheiden. Also im Sommer, wenn es Vollgas regnet oder wie der Juli vorhin gesagt hat, Skispringen im Sommer bei 30 Grad, das hat halt mit dem Winter nichts zu tun. Also wenn man einen schwarzen Anzug jetzt zum Beispiel anhat im Sommer und da brennt die ganze Zeit Sonne drauf, dann fühlt er sich auch komplett anders an und dann wird das ganze Material extrem weich und da muss man dann den Anzug einfach, auch wenn er richtig nass wird oder dann gibt es zum Teil Schanzen, da sind die Balken irgendwie so, dass der Anzug aufgerieben wird. Also das hängt eher von dem ab. Also so bei optimalen Minusgrad-Verhältnissen und einer Schanze, die da sehr unempfindlich ist, kann man eigentlich extrem, also da muss man den fast nie wechseln, den Anzug, aber es kann halt auch sein, dass nach einer Einheit, wenn es voll geregnet hat und man bleibt nur irgendwo hängen und der irgendwo ist, wenn viel Holz verbaut ist, dann hat man nur Splitter drin oder so, dann ist es vielleicht nach einer Einheit schon so weit, aber das ist eher die Seltenheit.
Nach wie vielen Sprüngen fangen die zu stinken an?
Boah, ich glaube, als Kind hat man so viele Anzüge so lange angehabt. Das Stinken fangen sie eigentlich nicht so schnell an. Außer wenn man sie nass in seinen Anzugsack legt und durch die Weltgeschichte schickt, vermutlich, dann stinken sie für irgendwann. Aber ich habe jetzt noch keinen stinkenden Anzug erwischt.
Am schlimmsten stinken sie eigentlich nur, wenn man im Sommer irgendwie, man fährt ja dann auf Gras den Auslauf raus. Oder nach dem Auslauf ist ja dann eine Wiese und wenn da irgendwie frisch gemäht oder gedüngt worden ist, dann kommen die natürlich schon auch zum Stinken. Dann hat das was von einer nassen Fußballertasche, wenn man seine Fußballschuhe vielleicht mal vergessen hat, rauszunehmen.
Auch noch eine schöne Frage, die reinkam, hat jetzt weniger mit dem Sport zu tun. Seit wann seid ihr befreundet?
Das ist eine wirklich gute Frage. Wir kennen uns eigentlich hier ewig durch das, dass quasi ich dann als Schüler bei unserem Heimtrainer beim Thomas Müller war, aber da war der Finzi eigentlich schon in der oberen Trainingsgruppe mit drin. Also da hat man sich quasi, glaube ich, so zum ersten Mal so richtig kennengelernt, aber da hat man jetzt, glaube ich, noch nicht so viel miteinander gemacht, würde jetzt mal sagen. Das war dann erst so, ja, als ich dann ein bisschen älter wurde, würde ich sagen, so mit 15, 16, sowas in die Richtung. Ich glaube, dann der Kontakt eigentlich immer enger geworden. Und ja, jetzt durch den Sport sehen wir uns ja eigentlich fast jeden Tag oder eigentlich täglich. Wir kennen uns, glaube ich, jetzt sehr, sehr gut und ja, sehr, sehr lange, haben schon sehr, sehr viel Sachen erlebt, sowohl im Sport als auch privat. Und deshalb ist eine sehr gute, angenehme Freundschaft. Also wir gehen uns bisher noch nicht auf den Sack. Außer wenn er mich abzieht, natürlich. Aber nee, eben, wir kennen uns schon sehr lang. Das hat, denke ich, angefangen eben in der Schülerzeit und hat sich, glaube ich, dann über die Jugend bis jetzt dann so eben so entwickelt.
Ich glaube, kennen tun wir uns wahrscheinlich schon seit deiner Geburt, weil wir sind in einem Mini-Ort aufgewachsen.
Das wollte ich gerade sagen, kennen tut man erstmal jeden in Oberstdorf.
Und haben im gleichen Verein Fußball gespielt und waren beide beim Skispringen, aber... Ja, der Juli kommt eher aus der Langlaufszene und ich eher aus dem Alpinen, deswegen.
Ja. Ja, aber Fußball habt ihr nicht zusammen gespielt, oder?
Ja, wir sind die zwei Jahre Unterschied.
Juli, aber zwischen, genau.
Deswegen, gleicher Verein, aber die gleiche Jugend haben wir nie gehabt. Aber die Interessen waren schon immer fast identisch, deswegen war es unmöglich, dass wir aneinander vorbeikommen, sagen wir es mal so.
Aber Juli, ich finde es ja schön, dass du das sagst, weil die Stimmung war ja zu Beginn von der Folge noch eine andere.
Was habe ich verpasst?
Was?
Ja, ich habe zu Beginn der Folge gefragt, warum Juli und Finzi nicht am selben Ort sind, weil Juli ist ja noch in Norwegen und Finzi ist in Oberstdorf.
Ach so. Nee. Wir kommen gut miteinander aus.
Gibt's keine Probleme, außer wenn es beim Tennis mal ein bisschen...
Stimmt.
Beim Tennis oder in sämtlichen Ballsportarten, wenn wir uns duellieren, da ist die Freundschaft mal beendet, aber das erholt sich dann schon wieder.
Ja.
Ich hätte schon die Schlagzeile gesehen. Wie viele Foto-Finishes erträgt diese Freundschaft?
Die Schlagzeilen sind so schon gut momentan. Aber wie geht's bei euch jetzt weiter die nächsten Tage?
Ja, bei mir, also ich bin jetzt noch in Lillehammer bis Donnerstag. Wir werden jetzt hier nochmal springen, langlaufen, quasi das Wetter oder die Möglichkeiten hier nochmal gut nutzen. Und dann kommen wir am Donnerstag heim und dann geht's eigentlich ja eh schon. Ich glaube, am Dienstag oder Mittwoch, je nachdem, nächste Woche dann Richtung Ramsau. Also so viel Zeit ist dann eigentlich gar nicht daheim. Es geht jetzt eigentlich relativ strikt durch. Dennoch freue ich mich jetzt eigentlich dann auch auf das Wochenende daheim. Oberstdorf ist halt schon am schönsten.
Ja, bei mir, ich bin ja schon in Oberstdorf und ich nutze die Möglichkeiten jetzt daheim springen. Kann man zwar nicht, aber sonst kann man alles machen. Und ja, genieße jetzt ein bisschen die Ruhe und dann... Je nachdem, wie es nächste Woche aussieht in Ramsau, ob wir da vielleicht vorher schon mal springen können, werden wir früher anreisen oder später. Und das erfahren wir im Laufe der Woche. Aber jetzt ist jetzt kein spektakuläres Training geplant zwischen so zwei Weltcups.
Dann würde ich sagen wir, Juli, vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön, nett war's wieder.
Und viel Erfolg schon mal für Ramsau und eine gute, hoffentlich erholsame Woche bis dahin.
Dankeschön, danke.
Und falls ihr uns ansonsten sonst wieder irgendwie was sagen wollt oder irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram an ski.happens. Könnt ihr bitte aufhören zu lachen?
Sind wir schon fertig?
Oder eine Mail. Ich bin schon fertig.
Okay.
An team@skihappens.de.
Oder Spotify. Könnt ihr auch immer hier schreiben, wie es euch gefallen hat oder nicht.
Bewertungen aber wie gehabt immer nur 5 Sterne sind erlaubt. Aber gerne fleißig weiter bewerten.
Super in dem Sinne.
Schier, dass so viele junge Dog mehr sind.
Mag noch irgendwer Ciao sagen oder?
Auf Wiederhören. Ciao.
Adios.
Ciao.
Ja, perfekt.